herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Friederike Höfer zum Thema Schnittstelle Allgemeinpsychiatrie und forensische Psychiatrie. Was wir voneinander lernen können. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag für Klinisch Relevant. Heute wieder aus dem Bereich Psychiatrie, aber mit der Schnittstelle zur Forensik. Und ich bin ganz froh und glücklich, dass ich eine fantastische Mitstreiterin gefunden habe, die da heute Rede und Antwort stehen wird und meinen naiven Überlegungen etwas entgegensetzen wird. Friederike Höfer, du bist stellvertretende Chefärztin und ich habe es mir aufgeschrieben, Leitung der ambulanten forensischen Klinik der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich. Das hätte ich schon mal geschafft. Und du hast auch selber einen Podcast lange gemacht, der da heißt, was ist richtig, der forensische Podcast. Habe ich sehr gerne gehört, kann ich somit empfehlen und freue mich, dass du da bist. Und würde gerne einfach direkt mit dir losstarten wollen und dich fragen wollen, was fasziniert dich eigentlich an der forensischen Psychiatrie und warum hast du dir dieses Fach ausgesucht?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ehrlich gesagt, mit Allgemeinpsychiatern zu sprechen, ist immer eine ganz besondere Freude, denn das Interesse war bei mir auch gar nicht zunächst forensisch, sondern erstmal psychiatrisch. Und deswegen kann ich dich zurückfragen, willst du die lange oder die kurze Antwort?
Eine Mischung.
Versuch mal den Mittelweg, genau. Tatsächlich hat mich schon immer interessiert, was Menschen machen und warum Menschen machen, was sie machen oder warum Menschen oft anders handeln, als sie sagen oder man den Eindruck hat, dass sie irgendwie, dass es so Diskrepanzen gibt, ja, zwischen dem, was man wahrnimmt und was man auf der Verhaltensebene sieht. Das hat mich, glaube ich, schon relativ früh als Kind irgendwie interessiert. Und ich weiß, da ging ich auch sehr meinen Familienangehörigen auf die Nerven mit so Loch in den Bauch Fragen. Und das hat dann aber erstmal sich so ein bisschen Richtung Juristerei eigentlich entwickelt, dass ich dachte, irgendwie vielleicht da versteht man das besser. Und dann bin ich irgendwie im Auslandssemester in Argentinien mit ganz vielen Leuten in Kontakt gekommen, die alle ein Psychoanalysta hatten. Mhm. So. Und dann dachte ich irgendwie, das ist ja spannend, weil mir das auf so einer neurotischen Ebene begegnet ist, dass man ja irgendwie mal sein Leben besprechen gehen könnte. Dann habe ich mir auch jemanden gesucht. Das war auch super spannend, weil das eine jüdische oder ehemalige jüdische Deutsche war, die quasi aufgrund der deutschen Geschichte nach Argentinien zum richtigen Zeitpunkt noch ausgewandert war. Und so fing das an mit dem Interesse. Also auch, eigentlich auch sehr psychotherapeutisch. Und dann habe ich aber irgendwie in der Allgemeinpsychiatrie den Eindruck gehabt, dass ich doch sehr wenig Zeit habe eigentlich mit den Patienten. Und das, was ich interessant finde oder da, wo es anfängt, interessant zu werden, die Zeit vom stationären Aufenthalt eigentlich meistens schon um ist. So, ne, Tür auf, 3 Wochen behandeln, dann wieder raus. Und dann hat tatsächlich Steffen Lau, mit dem ich ja sehr lange diesen Podcast machen durfte, mir gesagt, komm doch mal in die Forensik, da hast du Zeit. Und das war auch so tatsächlich. Und so, ne, mit diesem Interesse natürlich auch für juristische Fragen, hat sich das dann sehr Richtung Forensik entwickelt.
Da sind die Leute erstmal da.
Da sind die erstmal da,
genau. Wir nehmen ja den Podcast jetzt gerade auf, Januar 25. Das heißt, der Großteil der Hörer hat eigentlich überhaupt keine Ahnung davon, was eine forensische Psychiatrie ist. Der Großteil der Leute hat auch keine Ahnung davon, was eine allgemeinpsychiatrische Arbeit letztlich ist. Aber genau, kannst du noch mal kurz in 3 Sätzen zusammenfassen, was so der Kernbereich der forensischen Psychiatrie ist im Vergleich zur allgemeinpsychiatrie?
Ist gut, dass du mir 3 Sätze limitierst. Also wir behandeln psychisch kranke Straftäterinnen, oder? Das ist es so auf den Punkt gebracht. Unsere Therapien sind angeordnet, das heißt von Staatsanwaltschaften und Gerichten für Menschen, die in einem schuldunfähigen oder in der Schweiz auch teilschuldfähigen Zustand eine Straftat begangen haben aufgrund einer psychischen Störung, keine Strafe bekommen, sondern eine Behandlung bekommen müssen, damit ihre Gefährlichkeit sinkt. Ich glaube, kürzer kann ich es nicht.
Das waren sogar weniger als drei Sätze.
Chaka.
Exzellent. Ja. Genau, du bist jetzt aber stellvertretende Chefärztin und vor allem für die ambulante Behandlung von dieser Personengruppe zuständig. In Deutschland wird das ja anders gehandhabt. Wo siehst du denn, also weil da überwiegend stationäre Behandlung von diesen gerade Substanzkonsumstörungen, die dann straffällig werden, die Person, wo siehst du denn die Vorteile darin, dass du das alles ambulant machen kannst?
Ja, vielleicht einen Schritt zurück, oder ich glaube, der Laie stellt sich ja wirklich vor, dass forensische Psychiatrie so hinter Gittern stattfindet und vielleicht mal der Psychiater in so einer gefängnisartigen Einrichtung vorbeikommt und irgendwie möglichst viel Pillen abgibt. Und Gott sei Dank ist es so schon mal nicht, oder? Also der Anspruch ist schon, psychotherapeutisch mit den Klienten oder Patienten an Risikofaktoren, aber auch an ihrer Lebensqualität und letztendlich ihrer psychischen Störung zu arbeiten. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum sollte es nicht Sinn machen, das ambulant zu probieren, wenn es möglich ist? Und tatsächlich ist es aus meiner Sicht so, wenn die Gefährlichkeit skalierbar ist und auch ambulant aufgefangen werden kann, dann ist es ja das, wo ich ihn auch zurück will. Ich will die Leute ja resozialisieren letztendlich, dass sie möglichst deliktfrei in der Mitte der Gesellschaft ein möglichst zufriedenstellendes Leben führen können. Und je länger ich sie aus dem Kontext rausnehme, umso schwieriger wird es eigentlich, in den zurückzukehren. Über Kosten und so weiter will ich gar nicht sprechen. Das ist natürlich auch ambulant viel, viel günstiger. Aber ich glaube, allein Lebensqualität, aber auch Sinnhaftigkeit der Behandlung ist aus meiner Sicht in einem ambulanten Rahmen oft sehr, sehr, sehr gut möglich. Und deswegen kann man vielleicht andersrum fragen, warum denken deutsche Juristen, dass man forensische Behandlung vor allem stationär durchführen sollte. Und da ist die Schweiz, finde ich, so ein bisschen weiter mit ihrer ambulanten Behandlungsmöglichkeit im Rahmen vom Artikel 63 CHStGB, den so tatsächlich im deutschen Maßregelvollzug nicht gibt.
Genau. Es gibt, wir kommen sicherlich im Verlauf nochmal auf verschiedene Unterschiede, die da auch sind. Was dieses Vorgehen in der Schweiz im Ganzen in Rechnung trägt, finde ich ganz toll. So der Gedanke, eine forensische Behandlung ist eigentlich eine Transitbehandlung. Ne? Also die Personen, die bei euch behandelt werden, haben ein Vorher, also eine prädeliktische Phase sozusagen, und das, was danach passiert. Mhm. Und das, was passiert, wenn die Behandlung bei euch vorbei ist, weil die endet ja auch irgendwann, diese Behandlung. Das heißt, ihr versucht also alle die Dinge in die Behandlung mit reinzunehmen, die vorher auch schon da waren für den Patienten und auch oder für die Personen und dann auch stabilisierend sein können. Stichwort Wohnraum, soziales Nahfeld etc. Das wäre ja alles weg, wenn die Leute natürlich alle irgendwo jahrelang erstmal in der Klinik eingebunkert sind. Jetzt behandelst du natürlich vorwiegend Personen, die Substanzkonsumstörungen haben, also die im Rahmen von dem Hang, wie man das in Deutschland ja beschreiben würde, ne? Also nach Paragraph 64 behandelt werden. Haben die auch so ähnliche Kriterien oder ähnliche Merkmale wie die 63er, zum Beispiel Paragraph 63, wie das hier häufig ist? Die sind nämlich wiederum häufig schon in der allgemeinen psychiatrischen Behandlung gewesen, haben häufig so frustrane Behandlungsverläufe, häufig lange Erkrankungen schon. Ist das bei deinen Klienten oder bei deinen Patienten anders, dass die vielleicht auch aus dem Nichts auffällig werden, dann vorher gar keine allgemeinpsychiatrische Behandlung stattgefunden hat und direkt erstmal eine forensische Behandlung ambulant dann passiert?
Also viele Fragen in einer. Vielleicht ganz vorweg, tatsächlich hat das Ambulatorium, was ich leite, verschiedene Behandlungstracks und einer ist für Personen mit Substanzstörungen, aber ein anderer ist auch für Personen mit schweren psychischen Störungen, also schizophreniforme Störungen. Wir behandeln aber auch inzwischen Sexualstraftäter mit Persönlichkeitsstörungen. Und das tatsächlich alles ambulant. Prinzipiell, glaube ich, ist das sehr richtig, was du sagst, dass es meistens ein davor und auch danach gibt. Und das ist auch, was ich meine mit, es ist eine große Freude, sich mit Allgemeinpsychiatern auszutauschen, weil meistens kommen unsere Patienten ja von euch und prinzipiell sind sie auch auf euch wieder angewiesen, denn unsere Behandlung soll eigentlich so kurz wie möglich sein, auch wenn das vielleicht nicht so wirkt in den Lebensläufen. Dass Patienten wirklich initial zu uns geschickt werden, ohne dass es eine psychiatrische Vorgeschichte gibt, ist eher die Seltenheit. Und wenn, dann gibt es eigentlich eine psychiatrische Auffälligkeitsgeschichte, die aber vielleicht nicht institutionell begleitet wurde. Wo man vielleicht auch denkt, schade, hier hätte man früher mehr Einfluss nehmen können und dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen.
Ist nicht aufgefallen.
Ist nicht aufgefallen oder einen Klienten, gerade wenn da auch noch migrantische Themen eine Rolle spielen, kommen einfach nicht aus Systemen, die so vigilant gewesen sind, zu helfen. Oder es waren ganz andere Probleme erstmal zu lösen, sodass sie wie keine institutionelle Vorgeschichte aufweisen, aber dennoch diese typischen Early Hits eigentlich alle aufweisen. Also es ist wirklich selten, dass wir Menschen haben, die aus der bürgerlichen Mitte, aus sehr resilienten Elternhäusern kommen und schon mit 3 Logopädie hatten und mit 4 Klavierspielen gelernt haben und mit 7 in die Frühförderung gegangen sind. Die gibt es natürlich auch, aber das ist tatsächlich eher die Seltenheit. Also es ist eher so, dass wir doch Klienten haben mit Broken Home Vorgeschichten, mit psychisch bereits erkrankten Eltern oder mit schwierigen Fluchtgeschichten, die gerade auch im Bereich Substanzen sehr nachvollziehbarerweise ihre psychotropen Substanzen als dysfunktionale Bewältigungsstrategie eigentlich erworben haben und entsprechend auch oft sehr viele gescheiterte Behandlungen schon aufweisen.
Das, was du gerade gesagt hast, sind ja so Zugangsbarrieren, um überhaupt Behandlungen zu bekommen. Mhm. Ne? Also nicht aufgefallen oder vielleicht auch migriert, ne? Und vielleicht auch keine hinreichende Sprachkenntnis, mhm. ne? um das irgendwie zu äußern. Dann wird es nirgendwo gesehen und man weiß gar nicht, dass es überhaupt so eine Behandlung gibt. Mhm. Also es gibt ja wirklich Patienten, auch die wir hier in der Allgemeinpsychiatrie behandeln, wo, wenn ich die Familie dann einbestelle und wo wir dann mit den Patienten und der Familie gemeinsam besprechen, das ist eine schwere Erkrankung, da muss eine längere Therapie erfolgen. Da sind dann häufig ganz viele Fragezeichen, ne? Je nachdem, wo die gerade herkommen, dass sie überhaupt das konzeptuelle Verständnis mhm. von psychischen Erkrankungen natürlich ganz anders ist, als wie jetzt bei uns so in Mitteleuropa. Ne? Aber selbst bei uns geht es ja mhm. trotzdem. Also du kannst natürlich auch in Deutschland oder in der Schweiz geboren sein und hast trotzdem überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Gesundheitssystem, ne? Aus verschiedenen Gründen.
Also ich würde auch sagen, der Walliser Bauer, um jetzt mal ein bisschen extremeres Beispiel zu wählen, der hat auch grundsätzlich eine andere Einstellung zum Aufsuchen von sowas wie psychotherapeutischer Hilfe als der Stadtzürcher Hipster, der ohne seinen Shrink überhaupt nicht weiß, irgendwie welche Klamotten er einkaufen soll. Und damit möchte ich gar nicht die forensische Psychiatrie irgendwie in diese Ecke stellen der Lifestyle-Psychiatrie. Aber ich glaube, trotzdem ist dieser Zugang sehr, sehr unterschiedlich immer noch. Und wir wissen auch, beide oder Männer sind nicht die, die besonders gern über ihre Emotionen reden, die es eher mit sich ausmachen und die aber überdurchschnittlich häufig in der Forensik landen, weil sie halt doch immer noch etwa 90% der psychisch kranken Delinquierenden ausmachen. Und da wird es mögliche Erklärungszusammenhänge geben.
Der Mann als Risikogruppe.
Unbedingt. Das, nichts ist gefährlicher als junge Männer.
Ja, das ist so. Was glaubst du, wo die Gründe darin liegen, dass es da diese Unterschiede gibt bei dem Willen, solche Behandlungen, wie ihr die durchführt, ambulant zu tragen, jetzt wie in Zürich? Und was der Unterschied ist, warum das in Deutschland nicht so in dem Maß passiert?
Also ich glaube, ein Punkt ist, dass die forensisch-psychiatrische Tradition tatsächlich sehr aus der stationären psychiatrischen Tradition kommt. Und man hat es gar nicht umgekehrt gedacht. insofern hat sich das einfach so entwickelt und dann hat man wie sozusagen psychiatrische Stationen einfach sicherer und juristischer gemacht. Die Schweiz ist ja dafür bekannt, dass sie gern immer ihren Sonderweg geht und auch viel erstmal probiert und wenn das gut klappt, dann auch beibehält. Und ist tatsächlich da im Maßregel- bzw. Maßnahmewesen etwas differenzierter. Es gibt ja auch eine Maßnahme für junge Erwachsene. Das gibt es in Deutschland auch nicht. Was ich sehr gut finde, weil die sehr pädagogisch ausgerichtet ist, viele Lehre, Schulausbildungsabschlüsse und sowas anbietet und auch mit einem anderen professionellen Umfeld arbeitet. Und es gibt eben diese ambulanten Maßnahmen, die eigentlich eher für so niederschwellige Delikte sich mal entwickelt haben. Und dann hat man gemerkt, das funktioniert nicht so schlecht. Und in dem Moment, wo das Sicherheitsbedürfnis der allgemeinen Bevölkerung höher geworden ist, was sich schön darin widerspiegelt oder vielleicht auch unschön, dass mehr Maßnahmen angeordnet worden sind, hat man dann aber auch die Tendenz gesehen, dass eben man versucht, erstmal mit so ambulanten Maßnahmen einer Situation gerecht zu werden, weil das das nächst höhere Mittel ist. Und, ja. Und wenn eine ambulante Maßnahme scheitert, gäbe es ja immer noch die stationäre, in die man eskalieren könnte.
Also es ist die nächste sinnvolle sequentielle Eskalationsstufe.
Absolut, ne?
Zu sagen,
genau.
Mhm. Ambulant vor stationär. So genau. Wie es alle haben wollen.
Wie, ne? Es alle haben
so
wollen.
Wie wir es alle haben wollen. Digital, ambulant und dann stationär. Aber genau. Ja, das hört sich irgendwie nach einem sinnvollen Punkt an. Du sagst gerade auch, dass es eine Zunahme gibt von Anordnungen. Das ist ja das, was wir in Deutschland auch sehen. Also dass die Fallzahlen sozusagen explodieren und die forensischen Betten ja eigentlich gar nicht hoch genug gestapelt werden können. Also es wird ja auch überall neu gebaut. Mhm. Selbst hier in NRW gibt es 5 Neubauten, wo einfach sehr viel Nachfragebedarf ist. Das heißt, es gibt sehr viel Fluss in die Forensik hinein. Aber du sagst gerade, dass ihr auch schwere psychische Erkrankungen im Sinne von Paragraph 63, wie wir das hier in Deutschland haben, auch ambulant behandelt. Das finde ich einen super Ansatz. Insofern gibt es Kriterien, die dem widersprechen. Also äußere Merkmale, ich meine, solche Dinge wie eine Wohnung muss wahrscheinlich da sein. Ne? Also Wohnungslosigkeit wird wahrscheinlich No-Go sein für so eine ambulante Behandlung.
Also tatsächlich ist es so, dass solche Kriterien überdacht werden, aber wir kriegen schon mal sogar auch ambulante Behandlungen zugewiesen, wo das ein Problem darstellt, also wo quasi die Platzierung unser wichtigstes Behandlungsziel erstmal ist und auch so allgemeine gesundheitliche Aspekte, um eine regelmäßige Behandlung überhaupt zu ermöglichen. Prinzipiell ist es so, dass wir ja nicht selber die Zuordnung machen, sondern dass entweder Staatsanwaltschaften sind, die zum Beispiel Klienten in Untersuchungshaft sehen und den Eindruck haben, da ist eigentlich jemand aufgeschlossen, an seinen Problemen zu arbeiten. Wie kriegen wir den denn jetzt sinnvoll und schnell in eine zielführende Behandlung, die aber auch Risikomanagement macht? Das heißt, dass diese Klienten eigentlich schon vor dem Verfahren zu uns kommen. Und das nennt sich dann zum Beispiel vorgezogener Maßnahmeantritt. Das heißt, es kann gut passieren, wenn dann die Gerichtsverhandlung erst ein Jahr später ist, dass die schon ein Jahr bei uns in Behandlung waren und das Gericht dann entweder sagt, ach prima, der ist ja schon so gut behandelt, da machen wir jetzt nur noch irgendwie eine kleine Buße. Oder das Gericht sagt, es braucht den 63er nach Schweizer Recht gar nicht, wir machen nur eine Therapieweisung. Oder eben dann auch diese Maßnahme ausspricht. Oder wir haben Gerichte, die das anordnen. Und die stützen sich eigentlich ja immer auf ein forensisch-psychiatrisches Sachverständigengutachten. Und der Gutachter muss sozusagen skizziert haben, dass das von der Person ausgehende Risiko in einem ambulanten Rahmen handelbar ist. Und da sind tatsächlich oft Kriterien dahinter, wie ein prosoziales Umfeld oder stabilisierende Faktoren, ein Arbeitsplatz, der sehr viel motivationale Beteiligung beim Klienten bedingt und oft auch in Unterstützungsfaktoren wie eine Paarbeziehung, Kinder, die betreut werden müssen, aber vielleicht auch eine Stabilität geben und die Klientenmotivation tatsächlich.
Also die Fähigkeit der Patienten mitzuarbeiten und partizipieren zu können, und auch eben dieser soziale Empfangsraum, wie das dann im Entlassmanagement ja hier so schön
sehr
immer
schön,
heißt.
Ne? Also genau.
Der soziale Empfangsraum, der hier häufig einfach sehr schwer dann auch häufig herzustellen ist, wenn Leute 6, 7, 8, 10 Jahre in der Forensik waren und da einfach Hürden sind. Und die Leute kriegt man einfach nicht mehr raus, weil es gibt keine Einrichtungen, die die aufnehmen. Den Vermieter will ich sehen, der in die Hände klatscht, wenn er eine Person bekommt, die gerade aus dem, aus dem Maßregelvollzug kommt. Da gibt es also ganz viele Hürden. Also die Hürde, in die Forensik reinzukommen, ist relativ niedrig geworden in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Und die Hürde, wieder rauszukommen, ist relativ hoch geworden.
Also umso mehr, finde ich, sollte man sich eigentlich überlegen, was man von einem prosozialen Umfeld zerstört damit, dass man lange stationäre Behandlung macht. Denn was mal weg ist, ist wirklich viel schwieriger. Das ist irgendwie wie mit dem Regenwald. Ja, einmal gerodet, braucht es unheimlich lang, das aufzuforsten. Und prinzipiell wissen wir sehr gut, dass die Faktoren, die nachher eine gute Resozialisierung bedingen, ja genau diese sind. Eine Einbettung, soziale Kontakte, eine sinnvolle Tagesstruktur und auch eine Wohnform, die der Lebensqualitätserwartung entspricht.
Was glaubst du, woran das liegt, dass mehr Menschen in forensische Behandlungen gehen als vor 20 Jahren?
Also ich denke, dieses Safety First, ja, ist schon sehr stark ausgeprägt in der Gesellschaft, die ja eine große Verunsicherung spürt aufgrund von ganz vielen Themen. Und die Bereitschaft der Politik, das auszuhalten, ist geringer geworden, verstehe ich auch. Ja, also wenn ich irgendwie die Posts sehe, die Politiker heute wegstecken müssen, egal welcher Couleur, dann muss ich sagen, habe ich auch keine Lust, irgendwie in den Medien zu vertreten, warum ich jetzt eine Person nicht in die stationäre Forensik eingewiesen habe, die dann schwer delinquiert. Aber letztendlich ist es ein multifaktorielles Problem. Die Medien sehen viele Dinge immer sehr schwarz-weiß. Wenn was passiert, dann wird sehr genau aufgedröselt, was man hätte vorher alles besser machen können. Und diese Post-hoc-Analyse finde ich immer sehr problematisch.
Der Rechtsmediziner ist immer der Schlauste.
Exactly.
Da hätte man einfach mal eine Thromboseprophylaxe machen müssen.
Genau.
Die Patientin hatte eine Lungenembolie. Sagst du, ja gut, die ist halt über den Flur gelaufen vorher, ne?
Genau, ne? Und nachher ist man immer schlauer. Deswegen bewegen mich auch all die öffentlich ausgetragenen Attentate und dann diese Aufarbeitungsgeschichten immer sehr doll. Denn oft sind da tatsächlich ja schon Behörden involviert gewesen. Aber ich muss auch denen Mut zusprechen, die gesagt haben, wir treffen hier eine abwägende, pragmatische Entscheidung. Weil die Number needed to treat, oder? Die ist einfach nicht so, wie die Bild-Zeitung sie sieht. Ne? Und ich meine, wenn wir jetzt alle jungen Männer zwischen 16 und 25 wegsperren würden, dann wäre die Welt wahrscheinlich wirklich ein sichererer Ort. Aber zu welchem Preis? Und der eine, der dann delinquiert, 26, den haben wir dann noch gar nicht erwischt.
Und der ist durchgefallen durchs Raster.
Genau, ne, weil wir schön falsche Paradigmen gesetzt haben. Und ich glaube, deswegen ist es schon ganz wichtig, dass sich auch die Öffentlichkeit die Mühe macht, Geschichten gut zu verstehen. Also und die Öffentlichkeit letztendlich auch eine gewisse Bereitschaft hat, eine gewisse Delinquenz vielleicht mit auszuhalten. Und das wäre der Job von uns, oder? Dass wir wirklich die schweren Gewaltstraftäter in der Gruppe der Delinquierenden herauslesen und behandeln sinnvoll, aber vielleicht auch die Gruppe von Menschen, die eher Delikte in einem geringfügigen Bereich begehen, befähigen, das zu unterlassen. Und wenn dann doch irgendwie es wieder zu einem Diebstahl kommt, dann muss man sagen, ist es nicht vielleicht irgendwie auch tragbar für eine Gesellschaft?
Ist das nicht, muss die Gesellschaft bestimmte Dinge nicht tolerieren?
Ja.
Ja, also das, was du sagst, ist ja, hat da ganz viel mit Transparenz zu tun. Ne? Also wir leben ja in einer total transparenten, in einer gläsernen Gesellschaft, die wir uns ja selber geschaffen haben, noch nicht mal so Orwell-esk so von außen geschaffen, sondern wir haben uns die ja selber gemacht. Das heißt, es gibt ganz viele Informationen, aber was ich immer merke, du hast ganz viele Informationen überall da und jeder bildet sich ein, etwas drauf erzählen zu können. Und klar, die Bild-Zeitung, die jetzt mal stellvertretend zu nehmen. Ja, die Bild-Zeitung ist natürlich jetzt immer ein exzellentes Beispiel, um das zu machen. Die hat natürlich ihre eigene Wahrheit. Und ich glaube, da müssten wir als auch als professionell und als Psychiater und viel mehr daran arbeiten, das Verständnis in der Gesellschaft überhaupt herzustellen dafür. Ne? Was sind psychische Erkrankungen? Was sind diese Dinge, die passieren, um auch dieses Verständnis überhaupt zu ermöglichen? Was müssen wir als Gesellschaft diesen Personen anbieten, damit die ein autonomes Leben führen können, damit die nicht gefährlich sind und damit die nicht, die wollen ja keine Straftaten begehen, die Personen, sondern die leiden ja auch darunter, dass sie diese Straftat begehen. Da ist so eine große Diskrepanz, finde ich. Ne? Auf der einen Seite gibt es total so eine gläserne Informationsmöglichkeit, aber die Gründe, warum bestimmte Entscheidungen getroffen worden sind, die bleiben häufig im Dunkeln. Und wenn ich mir überlege, dass jemand aus so einer defensiven Haltung heraus, aus Sorge davor, in so eine Rechtfertigungsspirale reinzukommen, bestimmte Entscheidungen trifft, muss man sich fragen, ob das auch im Sinne der Gesellschaft ist. Ne? Also das kann man ja zu Ende spinnen irgendwann und sich überlegen, wer dann eingesperrt wird irgendwann. Ne?
Also oft sagen ja Betroffene von Delikten, wenn ich mir jetzt vorstelle, das hätte mein Kind betroffen, Opfer von dieser Gewalttat zu werden, da muss man doch was tun. Und ich frage gerne in die andere Richtung, was wäre denn, wenn ihr Kind der Täter gewesen wäre an der Stelle, ne? Weil er vielleicht eine Schizophrenieerkrankung entwickelt hat in der Adoleszenz und die Realität anders wahrnimmt, als das die meisten von uns tun und im Rahmen von einer psychotischen Verkennung schwer delinquiert hat, dann wünschen sie sich ja auch, dass da eine ganz differenzierte Vorgehensweise erfolgt. Und wen es trifft, davor ist niemand gefeit, gerade was die schweren psychischen Störungen angeht. Und ich glaube, da wäre schon sehr wünschenswert, dass nicht dieses gefährliche Halbwissen benutzt wird. Man googelt mal schnell, hat dann den Eindruck, man hat verstanden, wie so eine Erkrankung funktioniert und meint dann aber auch genau zu wissen, was jetzt erfolgen müsse.
Und dann sagt ein Politiker einer großen deutschen Volkspartei, alle psychisch Kranken müssen in ein Register eingesteckt werden, um solche Dinge wie in Magdeburg jetzt zuletzt zu verhindern. Also es gibt ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis in der Gesellschaft und es gibt keine Bereitschaft zur Risikotoleranz.
Genau, also die ist, glaube ich, massiv gesunken. Und Studien zeigen ja auch ganz gut, dass eigentlich die Rate von verschiedenen Straftaten rückläufig ist, aber die Wahrnehmung in der Gesellschaft gegenläufig ist. Also zum Beispiel sind gewisse Sexualstraftaten seltener geworden, vor allem gegenüber Kindern, aber trotzdem entsteht der Eindruck, es sei umgekehrt. Und diese politischen Entscheidungen sind vielmehr bedingt durch diese emotionalen Wahrnehmungsprobleme, muss man an der Stelle sagen, als durch wirkliches Faktenwissen.
Ich bin ja als Allgemeinpsychiater das gewohnt, in der Rechtfertigungsspirale zu sitzen, zum Beispiel, weil wir uns ja für alles rechtfertigen. Das ist also beim Patienten rechtfertigt man sich, warum man den überhaupt behandelt. Bei den Angehörigen, warum man den nicht behandelt oder nicht lang genug.
Oder falsch.
Beim Richter, warum man den überhaupt behandeln will. Mhm. Bei der Station, warum der Patient überhaupt noch behandelt wird, warum der nicht schon entlassen ist. Im Zweifel beim Chef, warum der Patient noch nicht gesund ist. Also es gibt ganz viele Rechtfertigungswege. Aber natürlich, wenn man sich der Öffentlichkeit gegenüber auch politisch rechtfertigen und äußern muss, ist das natürlich was anderes. Darf aber im Kern in meinen Augen eigentlich keinen Unterschied machen. Ne? Natürlich ist das sehr viel anstrengender und sehr viel emotionaler. Aber wenn man jetzt ums Prinzipielle sich Gedanken macht, dann dürfte das eigentlich keinen Unterschied machen.
Also ich glaube schon auch, dass wir Erklärungen schulden. Und wenn man so ganz zurückdenkt an die Anfänge der Medizin, oder, dann finde ich eigentlich ganz gut, dass es eine Phase gab, in der man als Arzt gefragt hat, darf ich dich behandeln? Ja, und ich glaube, das wäre eigentlich wichtig, dass wir dahin zurückkommen und dass wir dieses beste Wissen und Gewissen, was wir haben, auch immer wieder erklären. Das ist, glaube ich, schon unser Job. Dass wir aber dann auch auf uns nehmen, die Wahrscheinlichkeiten von Besserungsmöglichkeiten richtig zu skizzieren, denn wir sind ja in einem Fachgebiet unterwegs und ich glaube, da darf ich für dich mitsprechen, wo wir nicht Wunder wirken können tatsächlich, sondern auch viel chronische Erkrankungen zu behandeln haben, die ein Leben lang eine Rolle spielen. Und all diese Dinge möchte man vielleicht ja auch nicht wahrhaben.
Auf jeden Fall. ich finde immer, wir können sehr viel machen. Ich finde es ganz interessant, dass du am Anfang gesagt hast, dass diese 3-4 Wochen in der Psychiatrie dir nicht gereicht haben. Ne? Ich habe in der Neurologie angefangen und habe damals gesagt, diese Fließbandarbeit, das kann ich, das möchte ich nicht machen. Mhm. Und mein damaliger Chef, bei dem ich sehr gerne gelernt habe, der hat gesagt, wissen Sie, Sie werden überall so arbeiten. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, ich werde es selber herausfinden müssen. Ich kann Ihnen da jetzt leider nicht vertrauen. Und finde das immer wieder ganz interessant, wenn ich mit Kollegen aus anderen Abteilungen oder aus anderen Fachabteilungen spreche, die sagen, boah, das sind ja so lange Behandlungen. Ne? 3-4 Wochen und so, das können Sie ja gar nicht vorstellen. Mhm. Aber interessant, dass du da also noch so ein noch längeres Auge führst. Ich finde das auch eine tolle Möglichkeit bei uns, dass wir sehr viel Zeit haben zu begleiten auch und sehr viel mehr zu beobachten und auch viel mehr von dem Patienten und dem Kontext des Patienten überhaupt ein Verständnis entwickeln. Also finde ich gut. Du sagtest gerade, wir müssen irgendwie auch uns dahin bewegen, dass wir gegenseitig uns verständlich machen, dass wir uns gegenseitig auch die Dinge besser erklären, das jetzt auch am Beispiel von der Interaktion mit Patienten zusammen, dass man die viel mehr abholt und viel mehr mit denen spricht, also so richtige Partizipation, nicht im Sinne von ich Arzt, du Patient. Wo wir beim Stichwort Befähigung auch wären, was mich natürlich besonders interessiert als Allgemeinpsychiater, was glaubst du, wie können wir verhindern, dass Patienten, die eigentlich in der Allgemeinpsychiatrie gehören und auch schon lange in der Allgemeinpsychiatrie behandelt werden, wie können wir verhindern, dass die irgendwann in der Forensik landen? Was brauchen wir dafür? Weil wir haben ja keine forensische Ausbildung in dem Sinne, obwohl Psychiatrie und Forensik sind ja letztlich derselbe Fachbereich. Ne? Das ist ja, sind ja Schwester. Fachgebiete sozusagen und eigentlich für meine Begriffe müsste es da jetzt gar keine Trennung geben. Ne? Die, aber da ist ja sehr viel auch Unwissen und Unverständnis innerhalb der Allgemeinpsychiatrie. Was wird da eigentlich gemacht? Also es ist nochmal so eine Blackbox in der Blackbox. Das finde ich so spannend. Was glaubst du, wenn du jetzt 3-4 Sachen sagen müsstest, was würden wir besser machen können? Damit solche Dinge wie Übergänge, Überwanderungen, Forensifizierung nicht passieren.
Also du stellst ja eigentlich schon die richtige Frage, oder? Was können wir machen? Und ich glaube, da erlebe ich oft in der Allgemeinpsychiatrie eigentlich eine gegensätzliche Haltung, nämlich dieses Get out of my emergency room. Nämlich, da passiert irgendwas, was man kriminologisch beschreiben kann und schon ruft man die Forensik an, weil man so einen Patienten irgendwie auch abtürfen kann. Und das ist eigentlich, finde ich, für uns ganz, ganz schade, weil wir, wie du sagst, den Eindruck haben, dass sehr viel Behandlung allgemeinpsychiatrisch gelöst werden kann und die forensischen Aspekte da irgendwie übergeordnet dazukommen. Das heißt, im Grunde wäre es großartig, wenn in der Allgemeinpsychiatrie mehr Wissen darüber herrschen würde, wie man Risk Management machen kann, also welche Instrumente herangezogen werden können, wenn es die Möglichkeit gäbe, Konsile einzuholen, wenn es die Möglichkeit gäbe, Risikostrategien zu erarbeiten, zum Beispiel mit forensischen Psychiatern, die dann aber in der Allgemeinpsychiatrie durchgeführt werden, die wiederum immer wieder forensisch überprüft werden können und auch ein Vertrauen bestehen würde, zu sagen, das ist jetzt kein heißes Eisen, sondern wir können das hier mit Fug und Recht gut machen. Und wir fühlen uns auch verantwortlich. Das ist schon so lange unser Patient. Und jetzt mit dieser neuen Entwicklung oder mit diesem Hellfeld von Entwicklung, weil oft haben die ja schon auch rechtswidrig gehandelt, ohne dass es einfach sichtbar geworden ist, wollen wir jetzt auch weiter umgehen. Und ich glaube wirklich, die wenigsten Patienten brauchen, oder das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch formuliert, aber es gibt eben eine bestimmte Gruppe von Patienten, die schon auf eine stationäre, lange, geschlossene Behandlung angewiesen ist. Aber das ist eigentlich eine sehr kleine Gruppe. Ich denke, was ansonsten hilfreich ist, und das hat tatsächlich unter anderem der Kanton Zürich ganz schön aufgebaut, ist sowas wie ein Bedrohungsmanagement und eine Taskforce Forensic Assessment, bei der sich Allgemeinpsychiatrien, aber auch Staatsanwaltschaften, niedergelassene Psychiater melden können, um so forensische Risikoeinschätzungen zu erbitten. Also wenn man ein ungutes Gefühl im Bauch hat, mit Expertenblicken Fall überblicken zu lassen, wo es dann eine Empfehlung gibt, was alles unternommen werden könnte, wo aber auch aufgezeigt wird, wo dann Grenzen sozusagen bestünden, um das Risiko zu managen.
Das heißt, es ist ein Befähigungsansatz und zum Beispiel eben mit so einer multidisziplinären Herangehensweise zu sagen, da haben wir Experten sitzen, die aus verschiedenen Blickwinkeln sich einen Fall anschauen können und dann sagen können, okay, das wären Punkte, wo wir eingreifen können oder Eingriffe nehmen können.
Das, was du sagst, ist aus meiner Sicht auch was ganz Wichtiges, eine Multidisziplinarität. Ne? Weil der Jurist, der sagt vielleicht, okay, ich habe verstanden, die Person hat eine Abhängigkeitserkrankung und deswegen delinquiert die muss also abstinent sein. Und ich finde, der Jurist darf das auch so verstehen. Dann kann aber vielleicht der Suchtpsychiater sagen, Moment, Abstinenz, ja, aber wahrscheinlich wäre das erstmal wichtig von den Substanzen, die auch deliktrelevant waren. Und das ist vielleicht nicht in erster Linie das Cannabis, sondern das sind erstmal eher die Stimulantien. Und so entsteht dann ein differenziertes Fallkonzept. Und dann sagt der Allgemeinpsychiater, ja, aber wenn wir die Medikation irgendwie sinnvoll aufrechterhalten wollen, dann wäre schon eine Abstinenz von dem und dem auch noch gut. Und dann wäre ja nett, auch noch den Klienten zu fragen, wofür siehst du dich denn im Moment in der Lage? Was kannst du uns denn zusichern, was du meinst, was du mittragen kannst? Was ist erstmal zu viel? Und aus so einem gemeinsamen, ja, auch informed Consent vom Patienten heraus einen Behandlungspfad zu entwickeln, der auch hierarchisierte Behandlungsziele haben kann. Das wäre eigentlich der Wunsch.
Da wird das Rad nicht neu erfunden, sondern es werden ganz eine ganz normale Fallkonferenz letztlich, ne? Mit eben den entsprechenden beteiligten Experten, die dann halt dazukommen müssen.
So. Genau.
Aber es ist jetzt kein Hexenwerk, natürlich.
Es ist selten Hexenwerk, ne? Und ich sage immer, einfach mal miteinander reden.
Einfach miteinander reden. Du sagtest auch vorhin, wenn wir Risikoinstrumente nutzen würden, kannst du ein Beispiel geben? Was wäre so ein typisches Risikoinstrument, was wir hernehmen können, um vielleicht unseren Eindruck etwas besser objektivieren zu können?
Also einerseits gibt es in der Forensik sehr viele Instrumente, die sehr spezifisch sind, die man auch sehr lange trainieren muss, damit man die richtig anwendet. Aber eher unspezifisch und sehr hilfreich ist der sogenannte HCR-20. HCR steht für Historic Clinical und Risk und untersucht an bestimmten Fragen, welche Risikofaktoren haben in der Vergangenheit vorgelegen, welche sind klinisch im Moment relevant und wie können wir dazu Risikomanagementstrategien entwickeln. Das Einzige, was man dafür so richtig doll benötigt, ist viel Informationen über den Patienten. Na, das ist ja immer so, aus nichts kann man auch wenig vorhersagen. Aber das ist ein Instrument, mit dem man sehr strukturiert auf einen Fall blicken kann und auch mitbekommt, okay, haben wir jetzt was übersehen oder nicht. Und das wäre zum Beispiel was man auch gemeinsam mit einem Forensiker in solchen Fallkonferenzen regelmäßig mal erüben könnte mit einem Team miteinander, um dann zu sagen, okay, jetzt haben wir zumindest mal eine gute Auslegeordnung gemacht.
Im Endeffekt sind die Dinge ja, die da zusammengefasst werden in so einem HCR, sind ja Informationen, auf die wir Zugriff haben und die man einfach nur itemmäßig auswertet, da oder nicht. Oder muss man dann noch irgendwas anderes berücksichtigen? Oder?
Also prinzipiell hat man nicht immer unbedingt auf alle Informationen Zugriff, weil es auch um stattgehabte Anzeigen und Strafverfahren geht. Aber ich sage immer, im Zweifel mal den Patienten fragen. Und dann kommt man meistens an ausreichende Informationen, die tragfähig sind. Und dazu gehören eben zum Beispiel, wie ist die kriminelle Vorgeschichte, wie ist die psychiatrische Vorgeschichte, gab es einen Substanzabusus, gab es Traumaerfahrungen bei den Aufwuchsbedingungen. Und dann kommt man ein bisschen Richtung Aktualität, nämlich wie ist die Psychopathologie. Und das ist eine einfach klinisch-allgemeinpsychiatrische Einschätzung.
Das kann man sogar eine
Allgemeinpsychiatrische machen. Das könnt sogar ihr machen, genau.
Super. Ja, also ich glaube, da hast du mir schon ganz viel geholfen und ich glaube, uns insgesamt auch schon viel geholfen. Ich habe gelesen, dass du auch Gefängnispsychiatrie machst. Auch ein interessanter Punkt, weil ja viele Haftanstalten eine hohe Anzahl von Personen auch mit psychischen Erkrankungen haben, die glaube ich, auch eher heterogen behandelt werden. Also es gibt sicherlich Institutionen, wo die gut mit behandelt werden, aber es gibt auch welche, wo das nicht so ist. Wie nimmst du das wahr bei euch?
Also bei uns ist es so ein bisschen so aufgeteilt, dass zu unserem ambulanten forensischen Zentrum das Ambulatorium gehört, was ich leite, und die Gefängnisversorgung tatsächlich von einem anderen Team geleitet und betrieben wird. Da geht es vor allem darum, tatsächlich Klienten, die eine Strafe haben, also eine Haftstrafe absitzen, oder Untersuchungshäftlinge psychiatrisch Grund zu versorgen. Und da kannst du dir vorstellen, das ist natürlich schon für viele eine sehr einschneidende Erfahrung, zum ersten Mal in Haft zu sein. Ne? Wenn so 23 Stunden Einschluss total, alleine, ja. Da gibt es viel Schlafstörungen, depressive Reaktionen, Suizidalität zu behandeln. Und dann gibt es natürlich noch die Spezialsituation des Ausschaffungsgefängnisses. Das ist eine Haftanstalt, wo Personen untergebracht werden, die tatsächlich, das ist jetzt Schweizer Terminologie, in ihr Heimatland zurückgeführt werden sollen, weil sie migrationsrechtlich nicht in der Schweiz bleiben können. Da ist nochmal sehr viel mehr los und auch sehr traurige Geschichten natürlich, die sich da abspielen.
Also analog zur Abschiebehaft, mehr oder minder, wie das in Deutschland ist, ne?
Genau. Ja. Dann gibt es noch den gefängnispsychiatrischen Teil, der tatsächlich von unserem Ambulatorium mitgemacht wird, wo diese ambulanten Maßnahmen, über die wir eingangs geredet haben, haftbegleitend gemacht werden können. Das ist ein bisschen nochmal ein Schweizer Sonderfall. Wenn man Personen hat mit sehr schwerwiegenden Delikten, die kriegen vielleicht gleichzeitig eine Haftstrafe und eine Behandlung angeordnet. Das gibt das deutsche Strafsystem tatsächlich nicht her. Und da ist das ambulante Element dann sozusagen der forensische Psychiater, der zum Insassen in dem Fall dann kommt und die Behandlung so lange durchführt, intramural, bis der Patient extramural versetzt werden kann. Das sind aber eher seltene Konstellationen.
Ja. Ist natürlich auch ein Schweizer Spezialweg.
Ja, ne? So. Genau.
Aber interessant, das mal sich anzuhören aus der Perspektive des Nachbarlands, weil der schon viele Sachen ähnlich sind, aber viele Sachen auch einfach anders sind.
Ja. Genau, also was bei uns in der Schweiz, finde ich, problematischer ist im Vergleich zum deutschen System, ist diese nicht ganz klare Verknüpfung mit der Schuldfähigkeit. Also da macht sich der Schweizer so ein bisschen einfacher, und deswegen kann man auch, so, wenn man denn wollte, Verhalten so lange pathologisieren, bis es als Eingangsmerkmal für eine Maßnahmebehandlung reicht. Und das ist in Deutschland viel strikter und genauer gehandhabt. Und da ist sozusagen, wie soll ich das sagen, der Missbrauch der forensischen Psychiatrie als Methode, unliebsames Verhalten wegzumachen, viel besser geschützt, ja, also das Rechtsgut sozusagen ist da in der Schweiz etwas fahrlässig vernebelt worden, könnte man sagen. Ja.
Gut. Ja. Ich glaube, mehr brauchen wir für heute nicht. Sonst würde ich dich noch mal ein zweites Mal einladen.
Du.
Oder die Leute müssen Forensiker werden oder Psychiater werden, damit sie verstehen, worüber wir hier eigentlich gerade eine Dreiviertelstunde gesprochen haben.
Ja, ich würde sagen, wenn du Zeit mit deinem Patienten haben willst, dann werde Psychiater oder sogar forensischer Psychiater oder RIN.
Genau, super. Vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Arbeit und für deinen Erfolg und hoffe, dass wir uns weiterhin sehen, regelmäßig. Unregelmäßig. Wahrscheinlich eher unregelmäßig, aber überhaupt. Und genau, vielen Dank, dass du dabei warst. Und alles Gute.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund! Bis zum nächsten Mal. Ciao.